Ja, das ist die Sommershow mit dem Frank Urbaniak auf dem Nebelspalt. Am Mikrofon ist der Markus Somm. Ja, Frank Urbaniak ist ein sehr bekannter Mann in der Schweiz. Er ist Gerichtspsychiater, er ist Professor in Konstanz und hat aber auch Lehraufträge an der Universität Zürich. Wir möchten heute nur ausschließlich über Ausländerkriminalität sprechen. Schon der Ausdruck ist natürlich fragwürdig, gibt es Leute, die das schon fast rassistisch finden, aber grundsätzlich möchten wir über dieses Phänomen sprechen, dass gewisse Ausländergruppen in der Schweiz, aber auch praktisch in allen westlichen Ländern, kann man das beobachten, übervertreten sind. Frank Urbaniak, wie ist das eigentlich zu erklären? Oder sagen wir, nein, zuerst müssen wir mal schreiben, wie ist das Phänomen?
Das Phänomen ist so, dass bestimmte Nationalitätengruppen erheblich überrepräsentiert sind in der Kriminalität. Das sieht man bei der allgemeinen Kriminalität, das sieht man bei Gewalt- und Sexualstraftaten. Also es gibt eine statistisch ausgesprochene Überrepräsentation. Da reden wir dann zum Teil von 500%, 600%, von 1000, 1500, 2000%. Also es sind nicht irgendwie 20-30%, sondern das sind ganz massive, krasse Überrepräsentationen. Und zunächst einmal ist es wichtig, dass man diese Fakten und diese Zahlen transparent darstellt, dass sie zur Kenntnis genommen werden. Und es ist ja schon in dem Anmoderationsvotum so angeklungen, dass dem schnell so eine Bedeutung genommen wird. Ist es rassistisch? Darf man das überhaupt sagen? Darf man das aussprechen? Und ich bin vehement der Überzeugung, dass man das aussprechen muss, weil die Demokratie, die lebt von einem offenen, von einem transparenten Diskurs und nicht davon, dass man pädagogisch sagt, das sind jetzt Informationen, das sind Fakten, die könnten die Menschen missverstehen, die halten wir lieber zurück. Ich glaube, das ist aus verschiedenen Gründen eine schlechte Strategie, deswegen müssen die Zahlen auf den Tisch. Und selbstverständlich sollen sie nicht dazu führen, dass man allgemein Fremdenfeindlichkeit bewirtschaftet. Und im Gegenteil würde ich ja sogar sagen, wenn man diese Zahlen verdeckt, vertuscht, bagatellisiert, dann ist das Futter für die Populisten, für die Hetzer, für die Ausländerfeinde. Und es ist überhaupt gar kein Gegensatz, um das hier schon mal festzustellen, dass man sich für die Integration von Ausländern einsetzt, von denen die meisten gesetzestreu sind und ein Gewinn für die Gesellschaft, und gleichzeitig sich gegen die Schattenseiten der Migration genauso vehement wendet. Und das ist dann unter anderem die überproportionale Ausländerkriminalität. Das sind zwei Seiten derselben Medaille und keine Gegensätze.
Was natürlich auch absolut betonen muss, du bist auch Wissenschaftler, und als Wissenschaftler ist man sowieso an Fakten eigentlich interessiert, die Wahrheit. Ich habe in Harvard studiert und da ist eigentlich Veritas, ist das der Leitspruch der Universität, das ist ganz entscheidend. Vielleicht, wenn wir bei den Fakten bleiben. Du hast ein Buch geschrieben, ein sehr erfolgreiches Buch mit dem Titel, mit dem lustigen Titel finde ich, Darwin schlägt Kant, ist erschienen jetzt schon in der vierten Auflage, und da hast du eigentlich ein längeres Kapitel auch verfasst über die Ausländerkriminalität in Deutschland. Und da sind sehr viele interessante Zahlen, die, glaube ich, in der Schweiz so gar nicht bekannt sind. Wir haben dann mit einem Datenspezialisten, der für uns arbeitet, die ähnliche Zahlen dann auch erhoben in der Schweiz. Man kann das, es ist nicht so schwierig eigentlich, aber du hast es gleichzeitig auch in deinem Buch betont. Man hat ein bisschen den Eindruck, dass die offiziellen Statistiker, ob in Deutschland oder in der Schweiz, das einem ein bisschen schwer machen, dass man überhaupt einfach mal feststellen kann, wer wird kriminell. Und genau wie du es gesagt hast, wir können ja gar nicht erklären, warum die Leute kriminell werden, wenn wir nicht einmal ihre wichtigsten Eigenschaften beschreiben dürfen. Jetzt, welche Gruppen, Nationalitätengruppen sind, und es sind ja ähnliche Gruppen in Deutschland oder in der Schweiz, welche sind das, die Gruppen? Welche Gruppen sind da problematisch?
Also es gibt Problemgruppen von der Herkunft und der Nationalität her. Das ist zum Beispiel, so wie man es auch vermutet, das sind nordafrikanische Staaten, das sind Länder aus dem Balkan, es sind daneben auch arabische Staaten, und es sind eigentlich die Gruppen überrepräsentiert, die man so landläufig auch erwartet in der Überrepräsentation. Und du hast ja schon zu Recht gesagt, es ist sehr wichtig, dass man das offen darstellt, deswegen, weil man an Fakten, an Wahrheit interessiert ist, aber auch, dass man eine Handlungsgrundlage hat. Weil das darf man ja nie vergessen, wenn man so über Zahlen redet und sagt, es sind Überrepräsentationen von 2000, 2500%, dann sind da ja dahinter, hinter den Zahlen sind Opfer. Und das ist das, was mich auch immer stört, wenn man da aus letztlich vielleicht ideologischen Gründen sagt, man geht darüber hinweg. Weil wir reden ja hier nicht über irgendwelche Zahlen, die keine Bedeutung haben, sondern sind Menschen, die zu Schaden kommen, sind Opfer. Und es geht auch da um den Schutz von Opfern und es geht um das Recht der Menschen, die in einem Land leben, dass sie nicht Opfer einer Gewalt- und Sexualstraftat werden. Deswegen muss man das darstellen. Und die Diskussion auch, also ich muss das vielleicht nochmal so sagen, wenn man etwas Positives sagen will, warum ist das Thema so schwierig, dann gibt es die berechtigte Befürchtung, dass man vielleicht Ausländer hasst, dass man Rassismus befördert. Das ist ja sozusagen das subjektiv ehrenwerte Motiv dahinter. Und das ist etwas, was wir in Redaktionsstuben häufig antreffen, dass man dann schon die Schere im eigenen Kopf macht und sagt, die Menschen könnten das missverstehen. Und deswegen müssen wir das anders aufbereiten, müssen wir es anders darstellen. Und da fange ich ja an und sage, das darf nicht die Konsequenz sein, sondern wir müssen auf das setzen, was Demokratien stark macht, dass wir stark genug sind und kräftig genug sind, dass wir mit Fakten umgehen können, dass wir sie nicht verbiegen, um negative Entwicklungen dort zu verhindern. Dieser pädagogische Approach ist falsch. Und ich sage ja, im Gegenteil ist es so, dass das gerade den Populisten, den Hetzern und den Radikalen und Rassisten nutzt, weil die Menschen in ihrem Alltag erleben, es gibt Migrationsprobleme, es gibt überproportionale Ausländerkriminalität bestimmter Gruppen, es gibt zum Beispiel Parallelkulturen, in denen Werte, die uns zentral sind in der Gesellschaft, nicht geachtet werden. Da reden wir von Rollenbildern zwischen Frau und Mann, da reden wir von der Akzeptanz des Rechtsstaates, da reden wir davon, dass man vielleicht eine erhöhte Gewaltneigung haben. Und das ist nicht akzeptabel. Und wenn wir das nicht ansprechen, wenn die Vernünftigen sich dieser Probleme nicht annehmen, dann ist genau das Futter für die Radikalen und Hetzer. Die bewirtschaften diese Probleme dann. Aber das sind natürlich auch nie die dann lösen. Und das ist mein Interesse, Fakten auf den Tisch, Zahlen auf den Tisch, dass man auch die Probleme angehen kann, dass die Vernünftigen diese Probleme lösen, weil ich halte das für eine Schicksalsfrage unserer Gesellschaft. Und wenn wir das nicht lösen, wenn wir das nicht angehen, das fällt uns auf die Füße, es zerreißt unsere Gesellschaften. Und das ist der Grund. Du hast gesagt, ja, es wird einem nicht leicht gemacht. Ja, ich finde, es wird einem nicht leicht gemacht. Bestimmte Zahlen sind auch gar nicht zugänglich, wenn man zum Beispiel anspricht das Phänomen, dass Migrationshintergrund, also die Korrelation von Migrationshintergrund zu Kriminalitäts- oder deliktspezifischen Kriminalitätsraten, die Zahlen, die gibt es gar nicht. Also man kann das gar nicht genau nachweisen. Und das wäre, glaube ich, eine interessante Frage, nicht, wie gesagt, um die Hetzer zu munitionieren, sondern dass man Transparenz schafft. Weil man darf sich doch fragen, wenn man eine liberale Einbürgerungspraxis verfolgt, die ja gute Gründe hat. Ich will das an der Stelle auch nochmal explizit sagen. Wir sind auf Migration angewiesen und Migration hat viele gute Effekte und die meisten Menschen integrieren sich und sind ein Mehrwert für die Gesellschaft. Aber wir dürfen doch auch fragen, wie gut ist unsere Einbürgerungspolitik, wie gut ist die eigentlich kalibriert, was sind die Ergebnisse davon? Da spielt es doch dann eine Rolle, dass man sich zum Beispiel anschaut, gibt es dort auch, und wir wissen das aus bestimmten Teiluntersuchungen, überproportionale Kriminalitätsraten von bestimmten Menschen, die eingebürgert worden sind und die einen bestimmten Migrationshintergrund haben. Die Zahlen gibt es schon gar nicht. Und die anderen sind zum Teil schwierig auszurechnen, weil es eine Reihe von methodischen Problemen gibt. Die sind also nicht auf Knopfdruck verfügbar. Man muss es, du hast es selber die Erfahrung gemacht, man muss sich das raussuchen, man muss das ausrechnen, in den Ländern jeweils unterschiedlich schwer oder leicht. Und klar steckt da auch ein Gedanke dahinter, dass man das gar nicht so in den Fokus rücken möchte, dass man es so transparent haben möchte. Und letzter Hinweis dazu, du hast es angesprochen auch, es gibt ein Narrativ, das seit Jahrzehnten in Medien, in der Öffentlichkeit, in der Politik vertreten wird, mit denen die Zahlen kleingeredet, relativiert und bagatellisiert werden. Und dieses Narrativ ist falsch. Ein Argument ist zum Beispiel, mit dem man durch jede Talkshow kommt seit Jahrzehnten, dass man sagt, diese optisch erhöhten Zahlen bestimmter Nationalitäten haben etwas damit zu tun, dass diese Menschen häufiger angezeigt werden als andere. Da gibt es, Christian Pfeiffer hat sich da sehr hervorgetan in Deutschland.
Das ist ein deutscher Journalist, oder? Das
ist ein Kriminologe und Ex-Politiker oder Politiker. Mhm. Und der ist durch alle Talkshows getingelt und sagt dann immer, ja, es ist ja klar, weil Mohammed wird halt häufiger angezeigt als Mohammed. Mhm. Wenn man die Studien sich anschaut, dann stimmt das schlicht nicht. Und das Zweite ist, jeder weiß aus dem Tatort, wenn es einen Mord gibt, da brauchst du keine Anzeige, da läuft wird der Kommissar rausfahren und wird ermitteln. Also es gibt Taten, da braucht es gar keine Anzeige. Guckt man sich die an, dann sieht es da keineswegs besser aus, sondern zum Teil noch schlimmer. Und man hätte diese einfache Nachfrage, hätte man ja schon seit Jahrzehnten stellen können, fragen können, dann muss es da ja anders aussehen. Niemand stellt diese Nachfrage. Und die anderen Argumente, die ins Feld geführt werden, da spricht man immer von soziodemografischen Faktoren, von mehr jungen Männern. Wenn man die methodisch genau anschaut, dann stimmen die nicht. Da wird ein Narrativ eigentlich verfolgt, was dazu dient, dass man die tatsächlichen Fakten verdeckt und vernebelt.
Bleiben wir mal kurz bei den Fakten, weil ich finde auch zwei Hinweise noch wichtig, weil es ist ja, wir beide vollführen jetzt den normalen Eiertanz, dass wir alle immer wieder betonen, ja, Integration ist gut und Immigration ist wichtig. Und ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, ja. Die ganze schweizerische Wirtschaftsgeschichte ist undenkbar. Ja. Ohne die Immigration.
Ja, und das zeigt, stimmt ja auch.
Stimmt ja auch, aber es zeigt eigentlich, dass wir eben nicht normal über dieses Thema reden, weil würden wir jetzt über die Steuerpolitik der Schweiz reden, dann würden wir nicht die ganze Zeit uns entschuldigen, dass es irgendwie, ja, der Staat, den braucht es und so weiter. Nein. Aber logisch, wir leben in diesen Zeiten, wo das sehr heikel ist, darüber zu sprechen. Aber was auch interessant, zwei Hinweise, die ich auch wichtig finde. Du hast es erwähnt, es gibt immer Opfer. Und das Perverse ist ja, dass die meisten Opfer auch Ausländer sind. Das ist ja auch, das ist das Gleiche, kennt man aus den Vereinigten Staaten, wo immer nur über die Gewalt oder die Kriminalität der Schwarzen gesprochen wird und nie über die Opfer. Und die Opfer sind alles auch überproportional Schwarze. Also es ist eben auch nicht so, dass man sagen muss, ja, wir sind da irgendwie unfair, weil wir nur die Schwarzen als Kriminelle bezeichnen und die Opfer sind nur weiß. Nein, es ist genau das Gegenteil. Also wer die Ausländerkriminalität bekämpfen möchte, macht die beste Ausländerpolitik, weil er schützt nämlich Ausländer. Überproportional, das ist ganz wichtig. Und das Zweite, was ich auch ein wichtiger Punkt finde, ich meine, wenn man diese Zahlen anschaut, ich bringe jetzt einmal die Zahlen, oder eine Rangliste. Wer neigt zu Gewalt, da geht es jetzt um Beschuldigte, das ist ganz wichtig, das sind keine verurteilten Menschen, das sind Leute in der Schweiz. Und es geht um Delikte gegen Leib und Leben, genau wie du es gesagt hast, das sind alles Offizialdelikte, die werden, da muss man gar nicht anzeigen, da kommt die Polizei automatisch. Die Rangliste ist so, dass Kamerun führt, dann Tunesien, Marokko, Dominikanische Republik, Somalia, Algerien, Irak, Kongo, Afghanistan und Brasilien. Und wichtig ist die absolute Zahl zum Beispiel, Kamerun ist 4.427 Taten waren das. Das ist nicht so viel. Und wenn man dann schaut, wie viele Leute sind dann eben, also das ist die Anzahl der Bevölkerung, also so viele Kameruner haben wir, und dann gibt's total 55 Beschuldigte. Also es ist sehr wenig. Also das ist eben auch wichtig, dass man das immer betont. Die meisten Ausländer auch in diesen problematischen Gruppen sind absolut korrekt. Die haben gar nichts irgendwie auf sich Schulden kommen lassen. Also das ist auch noch wichtig, dass man das betont. Aber wenn wir einfach zurück zu den Fakten gehen, es ist dann doch erstaunlich, wenn man es vergleicht mit anderen Gruppen, wie zum Beispiel Franzosen oder Deutsche oder Schweizer oder Polen, selbst Rumänen oder so. Die Zahl ist viel, viel kleiner. Und jetzt sag mal, warum? Warum? Wie kann man das erklären, dass gewisse Nationalitäten so viel mehr zu Gewalt neigen?
Ich sage da gleich gerne etwas dazu. Ich will vielleicht noch zwei, drei vielleicht Ergänzungen anbringen zu dem, was du gesagt hast. Das stimmt natürlich, dass die meisten Personen auch dieser Nationalitäten, die stark überrepräsentiert sind, nicht kriminell sind. Das muss man immer sagen. Wobei man, wenn man jetzt sagt, ja, es sind 55 und eigentlich sind es 4.000, muss man immer berücksichtigen, das sind erfasste Straftaten in einem Jahr. Das heißt ja nicht, dass dann die anderen im nächsten Jahr auch noch straffällig werden. Wenn man dann genau hinguckt, dann gibt es einen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Also wenn man die Problemgruppen jetzt richtig rausdestilliert, dann werden die Zahlen dann doch sehr, sehr zugespitzt. Mhm. Also von bestimmten Nationalitäten, die Männer, und dann über mehrere Jahre, dann sind das dann nicht mehr ganz so wenige.
Aber wenn man das Alter dazu nimmt, dann kann man sagen, die jungen Kameruner männlichen Geschlechts sind ziemlich stark wahrscheinlich
zum Beispiel. Ja. Und diese Befürchtung auch, du hast es ja angesprochen, ja, kann man normal über das Thema reden oder nicht? Es stimmt ja auch, dass es Rassismus gibt und dass man sich gegen Rassismus stellen muss. Und deswegen würde ich sagen, im Unterschied zur Steuerpolitik ist es auch wichtig, dass man sich da positioniert, weil ich möchte auch nicht von Rassisten vereinnahmt werden in dem Thema. Und deswegen, glaube ich, braucht es diese Feststellung auch. Nochmal zu den Gründen. Die Gründe sind vielfältig. Und die sind auch nicht ganz klar. Was sicher eine Rolle spielt, ist, dass es bestimmte, zum Beispiel kulturelle Traditionen und kulturelle Normen gibt, in denen das Verhältnis von beispielsweise Geschlechtern, Frauen und Männern anders ist. Es gibt zum Teil auch kulturell determiniert, gibt es ein anderes Verhältnis zu Gewalt grundsätzlich. Und das sind, man darf das nicht unterschätzen, das sind nicht so Dinge, wo man sagt, man macht mal einen Kurs und dann hat man das besprochen und dann ist das anders, sondern es gibt auch langlebige kulturelle Prägungen, die über die Generation auch der direkt Eingewanderten hinausgeht. Und wir sehen das auch in den Zahlen, dass sich das zum Teil in der zweiten, dritten Generation auch hält. Also es sind nicht so ganz flüchtige Erscheinungen, um die es da geht. Dann spielen zum Teil Gewalterfahrungen, Eigengewalterfahrungen spielen eine Rolle, eine Sozialisation mit Gewalt. Das überrascht auch nicht, dass das der Fall ist. Dann kommen andere Effekte hinzu, dass wir auch bei den Menschen, die zu uns kommen, je nachdem von welcher Herkunft, haben wir auch Selektionseffekte. Man kann so etwas plakativ, wenn ich das so sagen darf, sagen, Menschen flüchten dann, wenn sie an Leib und Leben bedroht sind, dann haben sie einen Grund, auch eine risikoreiche Flucht auf sich zu nehmen. Und diese Menschen kommen auch. Und wir, finde ich, sind verpflichtet dazu, dass wir dort auch Schutz bieten, dass es so etwas wie Asyl gibt. Aber es kommen auch andere Gruppen, die auch einen Grund haben, das Land zu verlassen, vielleicht weil sie kriminell sind und Probleme haben. Also es reichern sich selektiv in den entsprechenden Kollektiven, sind eben nicht alles die gleichen, sondern es reichern sich auch Problemgruppen an, die selektioniert dann über bestimmte Nationalitäten zu uns kommen. Und das ist ja mein Plädoyer. Ich glaube, man muss sich das alles sehr neutral, ergebnisoffen anschauen, damit man die Fakten zur Kenntnis nimmt. Und von daher gibt es ein Bündel von Gründen, warum wir Selektionseffekte haben in bestimmten Nationalitäten, die dann sich entsprechend stark überproportional in den Statistiken zeigen.
Das Unangenehme ist natürlich, dass wenn man diese Zahlen dann hat und man kann es auch begründen, oder man kann sagen, zum Beispiel, ich meine, bei diesen Ländern, die ich erwähnt habe, die sind praktisch alle muslimisch. Das ist ja kein Zufall. Also du hast es auch betont. Die Kultur spielt eine große Rolle. Das Verhältnis zwischen Geschlechtern spielt eine Rolle. Wie man erzieht, also in muslimischen Ländern ist das noch üblich, was bei uns im 19. Jahrhundert üblich war. Und diese 100 Jahre kann man nicht einfach plötzlich wegputzen. Das geht nicht. Aber das Problem oder das Unangenehme ist halt schon, wenn man dann weiß, ja gut, also aus Algerien haben wir eigentlich immer Troublemaker. Warum nehmen wir überhaupt noch Leute auf aus Algerien? Das ist natürlich die Konsequenz, die man dann auch befürchtet, weil politisch hätte das große Konsequenzen. Und ich gebe zu, ich bin eigentlich schon ein bisschen der Meinung, dass wenn man eine Asylpolitik macht, und ich bin auch der Meinung, es gibt ein Asylrecht, aber wir als Gastland haben eben auch das Recht zu sagen, hey, wir retten Menschen, aber wir müssen nicht alle retten. Also können wir auch auswählen, wen wir retten möchten.
So ist es. Es geht darum, dass das nicht eine Einbahnstraße ist, dass es nur ein Recht ist, sondern es ist wie immer, es ist etwas ja zwischen, auch bei Integration zwischen fördern und fordern und roten Linien markieren und verteidigen. Und wir möchten keinen Rassismus haben, indem wir allein von der Nationalität auf die Person schließen. Das möchten wir nicht und das würde ich auch strikt bekämpfen. Das wäre dann Rassismus, wenn wir diskriminieren die Einzelperson. Aber dass man das Faktum im Kopf hat, dass man vielleicht genauer hinschaut, dass man auch genauer prüft oder bei einer Einbürgerung, wenn man die Zahlen im Hinterkopf hat, das, glaube ich, ist genauso legitim, weil ich bin ja fest der Überzeugung, dass es keine Prinzipien, Gesetze oder was auch immer gibt, die halt immer und unter allen Umständen gelten. Und wenn wir die in absurder Weise total generalisieren, dann schaffen wir Absurditäten. Und das ist genau der Zusammenhang. Ich bin auch für ein Schutzrecht, ich bin für Asylrecht, ich bin dafür, verfolgte Menschen aufzunehmen. Aber das heißt nicht, dass alle, die als Migranten zu uns kommen, dass egal, was die jetzt machen, dass die immer im Land bleiben dürfen. Und das ist ja die Situation, die wir mit bestimmten Herkunftsländern haben. Wir haben zum Beispiel, ich mache jetzt ein konkretes Beispiel, damit das nicht so abstrakt klingt. Wir haben zum Beispiel das Phänomen der unsicheren Drittstaaten. Das heißt, das sind Drittstaaten, in die man nicht zurückschaffen kann. So. Und ich glaube, man müsste hier den Einzelfall berücksichtigen, die Faktoren im Einzelfall. Also sprich, wenn jetzt eine Person aus einem unsicheren Drittstaat kommt und hier kriminell wird und gefährlich ist und die nächsten 50 Jahre von Sozialhilfe leben wird, dann muss man diese Faktoren der eigenen individuellen Bedrohung entgegensetzen. Es muss eine individuelle Entscheidung geben. Da müsste man auch in unsichere Drittstaaten zurückschaffen können, wenn es sich um eine gefährliche, nicht integrierbare Person handelt. Und so gibt es viele handwerkliche Dinge, die man anders handhaben könnte, wenn man das wollen würde. Ein anderes Stichwort in dem Zusammenhang ist ja auch schon verschiedentlich gefallen. warum koppeln wir nicht Entwicklungshilfe, warum koppeln wir das nicht an die Rücknahmebereitschaft bestimmter Länder? Warum privilegieren wir nicht die Länder, die mit uns kooperieren und sagen nicht, das hat einen Einfluss darauf, auch auf unsere finanziellen Zuwendungen. So gibt es ganz viele Dinge auch am Schluss bei der Ausschaffung. Da gibt es viele handwerkliche Dinge. Und ich würde ja immer sagen, wir haben von den Gründen gesprochen. Die Gründe sind vielleicht gar nicht so entscheidend, sondern der entscheidende Punkt ist, handelt es sich um integrationswillige und integrationsfähige Personen. Und ich wäre auch bereit, viel dafür zu tun, dass wir diese Personen integrieren können, und die wir holen können, holen wir und machen auch Angebote. Aber wenn wir dann an einer Kerngruppe kleben bleiben, die nicht integrationswillig und nicht integrationsfähig ist, die zum Teil sich in Parallelkulturen organisiert, die in organisierter Kriminalität lebt, die mit unserem Rechtssystem, mit unseren Werten nichts zu tun hat, dann ist natürlich auch vollkommen legitim, dass damit es keine Eintrittskarte für dieses Land gibt. Und das ist für mich dieser Zusammenhang, zu sagen, selbstverständlich schließt sich das gar nicht aus, dass wir Integrationsfördermaßnahmen machen, dass wir Menschen integrieren, dass wir Menschen nicht diskriminieren. Aber wir müssen auch Grenzen ziehen da, wo Gruppen, wo Personen nicht sich in das Land integrieren wollen oder nicht können. Und da haben wir natürlich das Recht, zum Schutz unserer eigenen Gesellschaft, unserer eigenen Bevölkerung, dass diese Menschen nicht im Land verbleiben. Wir sehen die Diskussion in Deutschland sehr stark. Da gibt es diese Clans, die sich ausgebreitet haben in bestimmten Stadtteilen. Wir kennen in Frankreich die No-Go-Areas, wo eigentlich ganze Stadtteile verloren sind. Wir sehen in Schweden Entwicklungen, wo die Mordraten von Jugendlichen so hoch sind, dass man überlegt, ob man das Militär im Inland einsetzen will. Und da sieht man, solche Entwicklungen können total außer Kontrolle geraten. Und da rate ich nur dazu, dass man das frühzeitig bekämpft, dass man sich ehrlich macht, dass man die Probleme angeht, weil sie einem sonst so über den Kopf wachsen, dass man sie gar nicht mehr effektiv zurückdrängen kann. Das ist für die Opfer schlecht, das ist aber auch für unsere Gesellschaften ganz schlecht.
Es ist ja auch eigenartig. Ich meine, was du jetzt vorgeschlagen hast, das sind ja alles eigentlich Fragen des Common Sense, oder? Ich meine, wenn ich irgendwie zu einem Freund gehe und sage, ich bin bedroht und ich brauche deine Hilfe und so weiter, und er ist großzügig und sagt, ja, du kannst bei mir schlafen, logisch und so weiter, und dann schlafe ich bei ihm und dann räume ich den Kühlschrank aus und den Tresor und mache alles kaputt, ist Common Sense, dass der Freund am nächsten Tag sagt, hey, ich glaube, du musst weiterziehen, gib vielleicht noch andere Freunde, die so doof sind. Aber, und das ist schon erstaunlich, dass wir in dieser Problematik der Migration, da fehlt es schon unglaublich an Common Sense. Wir alle wissen, dass das nicht in Ordnung ist, dass einer da bleiben kann, der gemordet hat, der vergewaltigt hat und so weiter. Und wir wissen eigentlich, er bessert sich auch nicht mehr, das wissen wir auch. Und wir bringen ihn nicht mehr weg. Warum tun wir uns so schwer in der Migrationspolitik? Einfach den gesunden Menschenverstand, das ist natürlich das deutsche Wort, das schon problematischer klingt als Common Sense. Aber es geht schon darum, Common Sense. Warum tun wir uns so schwer mit dem Common Sense?
Ich würde ja sogar so weit gehen, dass ich immer sagen würde, wir müssen den Einzelfall sogar anschauen. Ich würde nicht mal sagen, aufgrund der einzelnen Straftat ist ja schon gefährlich, sondern man muss sich das anschauen. Aber man kann Gruppen identifizieren, die ganz klar oder Personen identifizieren, die nicht integrationswillig und integrationsfähig sind. Warum tun wir uns so schwer? Weil wir ganz viele Debatten ideologisch völlig polarisiert aufgeladen haben. Da gibt es das Narrativ, entweder Migrationspolitik, Migration ist grundsätzlich und absolut und immer etwas rein Positives. Und es gibt die auch zum Teil ausländerfeindlich motivierte Hetze dagegen, dass man sagt, Migration ist immer ein Problem. Und wie immer ist es ja so, dass eigentlich diese Extreme immer und nie und alles oder nichts fast nie stimmen. Und so ist es auch hier. Die Wahrheit ist dazwischen. Es gibt integrationswillige, fähige Personen, sehr viele, die ein Gewinn für die Gesellschaft sind. Es gibt Problemgruppen, und Politik und auch Gesellschaft, zum Teil auch die ideologisch sehr festgelegten Menschen, die tun sich sehr schwer mit Differenzierung. Die tun sich sehr schwer, wenn es nicht schwarz oder weiß, Freund oder Feind ist. Und deswegen werden diese Diskussionen dann eben nicht faktenorientiert geführt, sondern sie werden sofort zu einer Glaubensfrage. Ob man, da wird damit verbunden, wenn man Ausländerkriminalität thematisiert, wenn man sagt, die Probleme muss man anpacken, dann wird das als ein Angriff auf Liberalität gesehen. Es wird ein Angriff auf Toleranz gesehen. Und man verschließt dann aber die Augen vor dem Problem, genauso wie es natürlich unsinnig ist, dass man generell Migration als ein Problem der Überfremdung sieht und Migration zu 100% bekämpft. Beide Positionen, die an den Extremen sind falsch. Aber diese Extremen in der ideologischen Position, die prägen extrem unsere Diskussionen. Und dadurch wird der Spielraum für Differenzierung, für faktenorientiert, wird sehr, sehr eng. Und du hast es am Anfang ja schon gesagt, dann gibt's reflexhaft, ich kann das ja an der eigenen Position, kann ich das ja nachvollziehen, dass wenn man zum Beispiel die Probleme der Migration oder der Ausländerkriminalität thematisiert, dann gibt es einige, die stellen einen sofort in eine rechtsradikale Ecke. Und das ist, ich sage immer gerne, die Betonköpfe, die sehen einen, oder kann es auch für mich sagen, die sehen mich immer in der genau gegenüberliegenden Ecke. Und da sieht man, das sind eigentlich dann Totschläger für die Diskussion. Man will der Diskussion ausweichen, die ist unbequem, man biegt die Fakten dafür, dass sie ins eigene Weltbild passen, dass man das Weltbild nicht verändern muss. Und wir mögen homogene Weltbilder, wir mögen schwarz-weiß, wir mögen es stimmt immer oder nie, aber so ist die Welt nicht. Und da tun sich viele Menschen schwer und auch Parteien setzen natürlich auf die Bindung von absoluten Bildern. Man ist links oder rechts, man ist so oder so. Und da gehen die Differenzierungen verloren, da werden die Diskussionen eng und dadurch werden Probleme nicht gelöst.
Ist es nicht noch grundsätzlicher, dass es eben auch um Menschenbilder geht? Und wir haben unterschiedliche Menschenbilder, oder? Je nachdem. Also zum Beispiel hört man ja immer wieder, wenn man über diese sogenannte Ausländerkriminalität redet, ja, das ist unfair, weil die Ausländer sind halt auch sozial schwächer als die durchschnittlichen Einheimischen und so weiter. Und deswegen sind sie auch eher kriminell, weil sozial schwach heißt kriminell. Das ist ein altes Narrativ, das natürlich auf der Linken vor allem beliebt ist. Und ich finde immer die Geschichte lustig. Nach 1917 in der Sowjetunion, da waren ja die sowjetischen Behörden waren ja völlig überrascht, dass es immer noch Kriminalität gab. Weil sie ja der Meinung waren, der Sozialismus, der macht alle gleich, dann gibt's gar keinen Grund mehr, dass jemand Dieb wird. Das ist ein uraltes Narrativ, das eigentlich in dem Sinne widerlegt ist durch die Realität. Die DDR hatte auch Mörder, obwohl das ja eine so gleiche Gesellschaft war. Also, du hast das ganze Leben eigentlich, kann man schon sagen, fast, oder? Mit Kriminellen zu tun gehabt, mit Kriminalität, das ist dein Thema. Sag uns doch, warum werden Menschen kriminell? Werden sie kriminell, weil sie arm sind? Werden sie kriminell aus kulturellen Gründen? Warum werden Menschen kriminell?
Ja, das müsste ich sagen, aus unzählig vielen Gründen. Und es ist eben nicht so, dass man sagen kann, immer ist es so, nie ist es so. Du hast es angesprochen. Wir haben ja auch in der Kriminalitätspolitik in allen westeuropäischen Ländern lange Zeit das Problem gehabt, dass nach dem alten marxistischen Motto das Sein prägt das Bewusstsein, dass man gesagt hat, Kriminalität ist vorwiegend ein Versagen der Gesellschaft. Und dieses Narrativ hält sich auch, dass man also die Einzelperson entschuldigt, indem man sagt, die Gesellschaft hat die Kriminalität, die sie verdient, weil sie Fehler gemacht in der Gesellschaft. Und das ist so absolut falsch. Aber es ist für manche Leute ein bequemes Narrativ. Und wir sehen das auch in der Kriminalitätspolitik. Das hat gerade in den 70er, 80er, Anfang der 90er des letzten Jahrtausends hat es zu extremen Folgen geführt, weil es eben ganz viele vermeidbare Opfer gab. Und das ist ja auch hier mein Punkt. Ich finde, man muss diese Narrative, man muss sie auf den Faktenprüfstand stellen. Man muss fragen, ja, ist das immer durch soziale Faktoren bedingt? Und wenn man das dann untersucht, dann sieht man, nein, ist es nicht, weil der Effekt, dieser starke überproportionale Effekt, den ich beschrieben habe, von 1000, 2000, 3000 Prozent, der bleibt erhalten, auch wenn man sozial gleiche Gruppen vergleicht. Und man kann das untersuchen und dann sieht man, es ist ein Argument, das nicht stimmt. Und da sind wir wieder an dem Punkt, warum muss man das ergebnisoffen und neutral sich anschauen, weil das Menschen sind, die Opfer werden. Und die dürfen uns nicht egal sein. Und wir dürfen die nicht opfern zugunsten einer Ideologie, dass man sagt, wir wenden uns gegen, das machen ja manche aus dem politischen Spektrum, die sehen nur einen Teil der Opferpalette und den anderen sehen sie nicht. Du hast mit Recht auch gesagt, wir tun Ausländern auch gar keinen Gefallen, wenn wir das verharmlosen, weil Ausländer auch öfter selbst Opfer werden. Und weil Ausländer dann in der Gefahr sind, wenn man nicht differenziert, dass alle dann fremdenfeindlich in den gleichen Topf gerührt werden. Und deswegen ist ja Differenzierung so wichtig, sind die Fakten so wichtig. Und deswegen ist es zu verurteilen, wenn man ideologisch einen Schutzschirm aufspannt und diese ganzen Differenzierungen versucht zu vernebeln. Und das passiert. Das passiert sehr stark.
Und noch einmal, du bist natürlich der Wissenschaftler und differenzierst dann immer, aber wenn du mir einfach sagen müsstest, was sind die drei wichtigsten Voraussetzungen, dass jemand Gewalt anwendet oder dass er stiehlt. Kann man das oder ist das so eine,
ja, ist das so eine dumme Frage? Nein, ist nicht dumm. Liste ist gar nicht dumm. Die ist aber nicht auf drei Faktoren zurückzuführen. Ich könnte jetzt ganz viele Ursachen sagen. Es gibt Menschen, die grundsätzlich gerne andere Menschen dominieren. Die neigen dazu, gewalttätiger zu sein. Es gibt impulsive Personen, die halt Wut geprägt zuschlagen. Es gibt Menschen, die normale Regeln nicht wichtig finden, die keine emotionale Barriere haben, eine Bank zu überfallen oder keine Bank zu überfallen. Und das sind also eine Fülle von persönlichen Eigenschaften. Und das ist ja auch die Message, die ich sage. Es ist nicht eine, also die meisten, muss ich jetzt so sagen, die meisten Täter bei uns sind sogenannte Persönlichkeitstäter. Was sind Persönlichkeitstäter? Die haben Eigenschaften, die sie vom Durchschnitt der Bevölkerung unterscheiden. Und solche Eigenschaften können die Dominanz sein, kann eine chronifizierte Gewaltbereitschaft sein, kann sein, dass ich eine delinquenzfördernde Weltanschauung habe und mit dem Rechtsstaat nichts zu tun habe. Kann sein, dass ich sage, Frauen gehören mir und mit denen mache ich, was ich will, dass es Rollenbilder gibt. So könnte ich eine Fülle von solchen persönlichen Eigenschaften aufzählen, die dann dazu führen, dass man bestimmte Straftaten begeht. Also wenn ich diese Eigenschaft habe, dann führt das zu einer Motivation, dass ich Dinge mache, die andere Menschen nicht machen. Wenn ich sage, eine Frau ist unter, ist weniger wert, die gehört mir, mit der kann ich machen, was ich will. Natürlich führt das häufiger zu häuslicher Gewalt oder vielleicht auch zu Sexualdelikten. Also es ist eine Eigenschaft, die dazu führt. Und dann sind wir wieder bei der Frage, dass bei einer bestimmten Herkunft bestimmte dieser Eigenschaften, bestimmte dieser Prägungen, bestimmte dieser Ansichten häufiger vertreten sind. Und das schlägt sich dann in den überproportionalen Kriminalitäten.
Und vor allem, dass sie okay sind, oder? Ich meine, ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man die europäische Geschichte anschaut. Ich meine, gerade die Eidgenossenschaft, ich habe viele Bücher geschrieben über die Geschichte der Eidgenossenschaft. Die alten Eidgenossen waren unglaublich brutal. Und das waren ja 14-jährige Leute, die da in Italien wüteten und vergewaltigten und aber auch kriegten. Es waren auch mutige Leute und so weiter. Das war damals kulturell akzeptabel. Das war okay. Und diese Persönlichkeiten, die du da geschildert hast, die sind dann wahrscheinlich auch überproportional in Italien vertreten gewesen, weil das ist ja eine Eigenschaft, die man dann braucht. Ja. Und heute haben wir halt eine Kultur, die extrem, ich meine, die westliche Kultur ist unglaublich gewaltavers. Also es ist ja schon zu viel, wenn ich eine Katze, früher hat man ja die Katzen herumgetragen, dass man ihnen einfach da im Hals hat man sie gehalten. Das hält ja kein Mensch mehr aus, wenn er das sieht. Also wir sind unglaublich sensibel geworden. Vielleicht teilweise ein bisschen zu sensibel könnte auch sein. Aber bei uns ist Gewalt so tabuisiert, dass natürlich auch diese Persönlichkeiten, die du da geschildert hast, die gibt's immer noch. Aber die müssen schon sehr viele Tabus brechen, bis sie dann gewalttätig werden. Während in anderen Kulturen, wo das noch mehr okay ist, solche Persönlichkeiten sich vielleicht auch leichter ausleben können. Stimmt das oder ist das zu vereinfacht?
Ich finde es grundsätzlich gut, wenn Gesellschaften weniger gewaltbereit gewalttätig werden. Das ist ein ja, zivilisatorischer Trend und der ist ja unbedingt zu befürworten. Das sind bessere Gesellschaften und ich habe es gesagt, jeder Mensch, der bei uns lebt, der hat das Recht, nicht Opfer einer Gewalt- und Sexualstraftat zu werden. Deswegen ist das zu begrüßen. Das wird manchmal erkauft mit einer zu starken Idealisierungstendenz, mit einer verringerten Konfliktfähigkeit, mit einer verringerten Stressfähigkeit, mit Stress umzugehen. Und da sind wir dann ja, wir sehen das auch in vielen politischen Themen, da sind wir dann bei Fragen, kann man sich noch entscheiden, kann man auch gegen Angriffe sich zur Wehr setzen, wie hoch ist die Verteidigungsbereitschaft, wie hoch ist die Entscheidungsfreude. Und ich glaube schon, dass wir insgesamt in unseren Gesellschaften einen Verlust an Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit erleben. Das hat auch politische Gründe, das hat strukturelle Gründe, das sind viele Ursachen. Und das macht es uns auch in diesen schwierigen Themen, und wohlgemerkt, das sind schwierige Themen, das lähmt uns auch in diesen schwierigen Themen. Und das würde ich auch so sagen, wenn wir ein paar Jahrhunderte zurückschauen, das ist ja nicht nur eine Überlegenheit des christlichen Glaubens gegenüber dem muslimischen Glauben. Wir kennen dunkelste Zeiten von Christen, die fürchterlichsten Gräueltaten begangen haben. Aber es ist richtig, dass solche Dinge sich ja vielleicht dann nicht von heute auf morgen ändern, sondern in Traditionen leben und die dann auch in den Menschen weiterleben. Und wir haben das auch nicht von einem Tag auf den anderen überwunden. Und deswegen ist es ja auch gar nicht so am Schluss ein Glaubenskrieg im Sinne von theoretisch ist der eine Glaube besser als der andere. Glaube und Religion und Kultur sind immer korrumpierbar durch die übelsten Eigenschaften, die übelsten Gewalttaten, die dadurch gerechtfertigt werden. Und da gibt es sicher kulturelle Prägungen, die dann Gewalt eher begünstigen, als dass sie Gewalt verhindern sind. Und da sind wir dann wieder bei den kulturellen Prägungen, bei bestimmten Prägungen durch eine bestimmte Art von muslimischen Glauben, wo dann Gewalt eine Rolle spielt oder eine Rolle spielt, darf man Ungläubige töten und so weiter.
Und ich meine, du hast es gesagt, da bin ich auch völlig deiner Meinung, es ist ein zivilisatorischer Fortschritt, dass wir Gewalt eben eigentlich dämonisieren, dass wir das tabuisieren, dass das nicht mehr in Frage kommt, auch in der Erziehung. Ich meine, Du und ich sind etwa gleich alt in den 60er Jahren. Meine erste Primarlehrerin, die hat noch geschlagen. Das war damals relativ normal und hat dann aber sehr schnell abgenommen in den 70er Jahren. Also es ist nicht so lange her, dass in der Schweiz oder in Deutschland Gewalt, also eine gewisse, wie soll ich sagen, gewisse gemessene oder gemäßigte Gewalt normal war. Aber da liegt ein anderes Problem. Da glaube ich schon, dass der Westen ein echtes Problem hat. Wir können mit kulturellen Differenzen nicht mehr richtig umgehen. Und zwar auch, weil wir uns nicht mehr trauen, die zu bewerten. Also ich finde schon, oder wenn wir schon das hohe Lied auf die Gewaltlosigkeit der westlichen Gesellschaft singen, dann muss man auch zugeben, dass man sagen kann, ja gut, in Nordafrika haben wir eine Kultur, die mag in Nordafrika okay sein für die Leute, die da leben. Die haben das selber so entschieden. Da möchten wir uns nicht einmischen. Aber wenn sie zu uns kommen, dann müssen sie sich an diese neue Kultur anpassen. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass ich sagen muss, unsere Kultur ist genau gleich gut oder schlecht wie die nordafrikanische. Nein, wirklich nicht. Ich finde wirklich, die westliche Kultur hat schon gewisse Vorteile auch gegenüber, ich weiß nicht, der indischen Kultur und so weiter. Und das ist nicht rassistisch gemeint, weil ich ja weiß, alle Kulturen können sich verändern. Ich habe das mit den Eidgenossen deswegen auch geschildert. Wir waren ja brutale Mörder eigentlich und das hat unsere Eidgenossenschaft ausgemacht. Aber wir sind jetzt 500 Jahre später und dann darf man diese kulturellen Differenzen auch ansprechen. Und gerade wenn es eben auch um die Kriminalität geht, dass man dann halt sagt, ja, es gibt halt gewisse Kulturen, die sind schwer kompatibel. Und die Leute müssen, wenn sie hierher kommen, das lernen. Und wenn sie es nicht lernen können, dann heißt es, Abschied zu nehmen.
Ja, ich würde es wieder auch ganz pragmatisch sehen und gar nicht dann am Schluss auf so einer kulturellen Ebene theoretisch abhandeln, sondern es gibt einen großen Spielraum für kulturelle Vielfalt, was auch eine Bereicherung für die Gesellschaften grundsätzlich ist. Und mir geht es nicht darum, dass alles gleiche essen oder glauben müssen oder die gleichen Freizeitbeschäftigungen haben müssen. Da bin ich wieder bei den roten Linien. Aber ich denke, wir sollten einige kulturelle Dinge oder die wir als Werte zentral verteidigen, die sollten wir einfordern. Und da reden wir von Gewalt, da reden wir von gleichen Rollenbildern, dass nicht Minderheiten diskriminiert werden. Da reden wir davon, dass man so etwas wie einen Rechtsstaat grundsätzlich achtet und wichtig findet. Also sind vielleicht so 3, 4, 5 ganz zentrale Punkte. Und daneben gibt es noch wahnsinnig viel Spielraum für kulturelle Verschiedenheit. Aber die sollten wir einfordern. Und wir sollten nicht sagen, Liberalität zeigt sich darin, dass man alles toleriert. Das ist nicht Liberalität. Liberalität ist, dass man für die Menschen einen großen Spielraum für persönliche Freiheit, für unterschiedliche Lebensentwürfe garantiert, aber dass man das auch verteidigt, da wo es angegriffen ist. Und angegriffen ist es wieder an der Nahtstelle, ich wiederhole das an der Stelle, Personen, die sich nicht integrieren wollen, nicht fähig sind, sich zu integrieren und die diese roten Linien überschreiten. Ich habe es ja gesagt, da reden wir von Parallelkulturen, da reden wir von Extremismus, da reden wir von Antisemitismus, da reden wir von religiösen Fundamentalisten, da reden wir von Gewalt und Gefährlich. Diese Dinge sollten wir nicht verhandeln. Die gehören nicht zu einer liberalen Haltung, dass man das toleriert. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dafür muss man hinsehen, dafür muss man die Fakten benennen und dagegen muss man vorgehen für alle am Schluss, die in unserer Gesellschaft leben, ob es Ausländer oder ob es Inländer sind.
Bist du eigentlich zuversichtlich, dass wir dieses Problem, das wir jetzt beschrieben haben, irgendwie in den Griff bekommen, dass wir da politisch die richtigen Maßnahmen beschließen, oder bist du eher pessimistisch?
Ich bin begrenzt zuversichtlich, weil ich sehe, wie schwierig das ist und wie ideologisch festgefahren diese Diskussion ist. Und ich sage deswegen, den kleinen Teil, den ich beitragen kann, ist ja ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich möchte das Thema transparent auf der politischen Agenda haben, weil das eine Schicksalsfrage für unsere Gesellschaften ist. Und eine positive Entwicklung des Migrationsthemas, um die auch positiven Dinge dort zu verwirklichen in den Gesellschaften, ist zentral. Und dazu gehört zwingend dazu, dass wir auf die Nebenwirkungen, auf die Schattenseiten schauen, dass wir die Schattenseiten begrenzen, dass wir nicht alles in einer großen ideologischen Blase, wo man das nicht genau unterscheidet, abhandelt unter Multikulti ist toll und das gibt gar keine Probleme oder die sind gar nicht so schlimm oder wenn wir nur mit den Menschen richtig reden, dann verschwindet das. So einfach ist es nicht. Ich bin für eine Integrationspolitik, wo wir Menschen mitnehmen, wo wir auch die Benefits von Integration und von Migration wirklich in unsere Gesellschaft integrieren können, aber dass wir die Schattenseiten, die Nebenwirkungen, dass wir die klar angucken, dass wir die bekämpfen für alle Menschen, weil letztlich, wir haben es gesagt, geht es darum, auch Opfer zu verhindern und Opfer zu schützen.
Ja, das war ein sehr, sehr anregendes Gespräch. Vielen Dank, Frank Urbaniok, für dieses Gespräch und wir bleiben sicher dran. Es wird uns noch lange beschäftigen. In dem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns oder sehen uns wieder auf nebelspalter.ch. Das war Markus Somm am Mikrofon und ich wünsche euch noch eine gute Zeit.